Willkommen bei 1899 FM bei Ausgabe 107. Ich habe jetzt doch wieder ein aktuelles Thema für euch vorbereitet, und zwar ein langes oder ein ausführliches Gespräch mit unserem Trainer Peter Stöger. Themen liegen ja groß und ganz auf der Hand. Ich habe über die ersten 18 Spiele seine Bilanz gesprochen, warum es vor der ersten Länderspielpause so gut gelaufen ist, vor der zweiten nicht. Wir haben relativ lange auch über das Derby gesprochen, auch über seinen Zugang zu unseren Stadtrivalen aus Wien, Favoriten, aber in weiterer Folge auch darüber gesprochen, wie er mit den Spielern umgeht, wie er mit Spielern umgeht, wenn sie in schweren Situationen sind, auch einige Dinge besprochen, die wir als Fan oder manchmal auch Journalisten nicht so sehen, warum ein Spieler zu einem gewissen Zeitpunkt nicht so funktioniert, wie er vielleicht unter Anführungszeichen funktionieren sollte. Natürlich Vergleiche auch zu Dortmund, Köln, vor allen Dingen was Infrastruktur und so weiter angeht. Auch das haben wir besprochen und noch einiges mehr. Ich hoffe, es ist einiges Interessantes, einiges Neues dabei, und wünsche euch dabei eine gute Unterhaltung. Lieber Peter, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Jetzt in der Länderspielpause hast du dich da ein bisschen erholen können, ein paar Tage wenigstens.
Ja, wirklich. Wir waren, also meine Frau und ich, wir waren 4 Tage in Tirol. Aber auf der einen Seite die Ruhe genießen können, auf der anderen Seite war aber schon viel Aufarbeitungsarbeit quasi der letzten Wochen, Einschätzung, Entwicklung, weil du natürlich mit jeder Woche, die du länger da bist, mehr Eindrücke kriegst. Und ja, da sind natürlich positive Dinge hängen geblieben, aber auch Dinge, die wir noch natürlich ganz klar noch schärfen müssen.
Gut, über ein paar Dinge werden wir noch sprechen. Ich bedanke mich noch einmal herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe gerade gesehen, da waren noch vor 20 Minuten warst du noch am Trainingsplatz und hast trainiert. Lieber Peter, jetzt ganz kurz, du warst jetzt in sehr vielen Stationen. Kennen wir alle, Dortmund, Köln, aber auch Regionalliga, GRK, Vienna. Jetzt bist du seit Juli bei Rapid. Gibt es jetzt irgendwas, wo du sagst, das hat mich doch überrascht? Das hätte ich mir nicht so intensiv oder nicht so vorgestellt, jetzt sei es von sich rundherum, Fans, Intensität der Spiele, Reaktion auf Spiele, auf Ergebnisse, oder war das eh so, wie du dir das vorgestellt hast?
Nein, im Grunde war es so, wie es zu erwarten war. Das ist ein richtig großer Club, hat sich unglaublich entwickelt im Laufe der Jahre. Sieht man ja an der Mitgliederzahl, also es ist ja in den letzten Jahren richtig was weitergegangen mit der Infrastruktur vom Trainingsgelände und das alles. Und das wahnsinniges Interesse an dem Club ist, das war ja mit ein ausschlaggebender Punkt, wo man gesagt hat, das reizt mich, das möchte ich machen. Und wir haben auch gefühlt in diesen Wochen alles miterlebt, also von der unglaublichen Begeisterung, dass wir den Rathausplatz mieten, weil wir schon Meister sind, bis hin, dass offensichtlich jetzt gar nichts mehr funktioniert, weil du dreimal unterschiedliche Spiele und Spielverläufe nicht hingekriegt hast, vom Ergebnis her. Also wir könnten alle miteinander sagen, willkommen in der Rapid-Welt. Es ist auch für die Neuen, glaube ich, spannend, das gleich mal mitzuerleben, wie schnell es nach oben geht und wie die Einschätzung da oder dort dann halt einmal in die andere Richtung geht. Aber das tut uns gut und das können wir einordnen.
Ich fange jetzt einfach mit dem vielleicht unangenehmsten Thema an. Es gibt Trainerkollegen oder Kollegen von dir, wie Didi Kübauer oder Andi Herzog oder andere, die oder ehemalige Kollegen von dir, die jeweils gesagt haben, sie würden nie zum Rivalen gehen. Jetzt bist du, das ist ja bekannt, ein langjähriger Spieler von der Austria, du warst Meister als Spieler, als Trainer, Cupsieger etc., hast mit dem Verein sehr, sehr viel erlebt. Mit Rapid warst du ebenfalls Meister, warst im Europacup-Finale, also ich habe dich als Spieler ja noch erlebt, viele Jüngere vielleicht dich nicht. Gab es da von deiner Seite aus irgendwelche Bedenken oder im Umfeld, hat man dir vielleicht abgeraten oder gesagt, musst aufpassen, weil die Rivalität zwischen den beiden Gegenden ist vielleicht sogar größer geworden, als sie vielleicht noch vor 20, 30, 40 Jahren war. Gab es da irgendwelche Bedenken oder gibt es bei dir sowas auch wie eine Herzensangelegenheit? Weil für viele ist ja Rapid oder die Austria ja eine Art Herzensangelegenheit. Das bist du, schätze ich dich, oder so wirst du ja auch eingeschätzt. Ich weiß, du magst es nicht mit den Schubladen, aber sehr rationeller Mensch. Gehst du an diese Sache eher rationell an, professionell, oder wie ist da die Gedankenwelt von Peter Stöger?
Also ich glaube, dass jeder so seinen emotionalen Zugang hat und den hat man als Fan unglaublich, logischerweise, Gott sei Dank ist das so. Den hat man, wenn man in der Stadt aufgewachsen ist, wahrscheinlich auch als Spieler unglaublich, zumindest hoffe ich das. Und natürlich kann man das auch nicht beiseite schieben, wenn du in eine leitende Funktion kommst, aber hier quasi als Trainer was mitzugestalten, was zu entwickeln in diesem Umfeld, das ist das, was mich richtig reizt, zu schauen, ist es da möglich, dass man quasi über Platzierung 4 hinauskommen kann, wie es in den letzten Jahren war, oder ist es eben nicht möglich? Und wenn es nicht möglich ist, warum ist es so kompliziert? Und das hat für mich den Ausschlag gegeben, dass ich sage, ich möchte es unbedingt machen mit allem Wissen, dass quasi auch fantechnisch in irgendeiner Form gekommen ist. Die Zündschnur bei mir ist kürzer als bei dem anderen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Zündschnur da bei Rapid irgendwann mal richtig lang ist. Deswegen, ob es dann nur ein bisschen kürzer ist oder nicht, ist dann jetzt auch nicht mehr die ganz große Dramatik. Aber ich verstehe natürlich, dass es Leute gibt, die sagen, das ist für mich ein No-Go. Sogar eher auf der Fanseite verstehe ich das noch viel mehr, weil das quasi ihr Baby ist. Bei Kollegen habe ich so ein bisschen ein Problem damit. Das ist schnell mal gesagt, aber in den meisten Fällen würde ich sagen, dass es kaum jemanden gibt, der als Spieler und als Trainer oder in der Funktion Angebote von beiden Seiten gekriegt hat. Ich sehe das eher als, wenn ich das so sagen darf, als Qualität, also eine Auszeichnung, dass man mir das auf beiden Seiten zutraut, als Spieler und als Trainer, da was auf die Beine zu stellen. Vielleicht hätte es der eine oder andere auch gemacht, wenn er ein Angebot gekriegt hätte.
Du, um dich jetzt selber einzuschätzen, du bist jemand, der offensichtlich von beiden Seiten irgendwie, bei der Austria weiß ich, habe ich mitbekommen, gibt es ein paar Stimmen, die jetzt eher negativ sind, aber du hast das dennoch irgendwie geschafft, bei beiden Seiten eine gewisse Akzeptanz zu bekommen. Schätzt du das auf deine Art und Weise zurück, dass du dich vielleicht nie so richtig zu irgendjemandem bekannt hast? Oder?
Also ich weiß nicht, ob ich mich nie zu irgendjemandem bekannt habe. Ich versuche dort, wo ich bin.
Ich meine, du hast zugegebenermaßen schon bei der Austria mal gesagt, dass es halt so dein Heimatverein
ist. Ja, aber das ist... Interviews gab es einmal. Na klar, darum verstehe ich das. Also fantechnisch verstehe ich das ja vorher, weil natürlich ist das mein Heimatverein. Ich bin dort um die Ecken aufgewachsen und als Kind habe ich dort hingehen dürfen.
Aber nicht? Eigentlich hast du beim VVC angefangen.
Genau, beim VVC habe ich angefangen das ist halt, im Normalfall wirst du entweder über die Familie groß. Bei mir in der Familie war es jetzt nicht so, dass da wirklich, die haben mir das Fußballspielen ermöglicht, aber da waren keine Fußballfans in dem Sinn. Und 500 Meter von mir entfernt war halt damals halt quasi der Austria-Platz, wo ich hingehen durfte. Deswegen war das auch mein Verein. Das war auch noch die sehr erfolgreiche Zeit quasi in die Ende 70er-Jahre. Da war ich dann 12, da hat man Europacup-Final mit Austria gespielt. Also deswegen verstehe ich ja, dass die Fans das für ihre Sache total einstehen und das war halt auch mein erster Verein und da habe ich auch die längste Zeit verbracht in verschiedenen Positionen und deswegen bin ich halt dann das eine oder andere Mal jetzt nicht ganz freiwillig gegangen. Aber es ist natürlich etwas, was mein Leben geprägt hat, aber diese Regionalliga-Stationen haben mich genauso geprägt, weil ich gesehen habe, dass mit wenig Aufwand auch coole Mannschaften sich entwickeln können. Und genauso als Spieler hat mich diese relativ kurze Zeit, diese 2,5 Jahre bei Rapid extrem geprägt, weil du sehr, sehr erfolgreicher Spieler war. Also deswegen, aber es ist nicht so, dass ich nicht Verständnis dafür habe, dass das meine Unterschrift bei Rapid-Fans, dass die das kritisch sehen, dass es Austria-Fans jetzt auch kritisch sehen, damit muss ich auch leben. Aber diese Aufgabe hat mich halt ganz einfach so gereizt.
Wie komisch war das Derby oder wie emotional war das Derby jetzt für dich, abgesehen, dass es halt um sehr viel gegangen ist, aber jetzt eben aufgrund dieser ganzen Hintergründe, Historie, Geschichte, bist du an das Spiel irgendwie anders herangegangen? Ich habe ein bisschen beim Beobachtet, ich stehe ja so, wo ich dich ganz gut sehen kann. Ich habe das Gefühl, du warst irgendwie anders beim Coaching als bei anderen Spielen. Oder büde man das einfach nur ein?
Nein, wir haben es. Nein, das würde ich so nicht sagen, aber es war jetzt auch nicht ein Spiel wie jedes andere. Es war. Es hat mich, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen mehr gestresst, weil die Hütte voll war, es waren nur Rapid-Fans da. Und wir haben nicht in allen Bereichen die richtigen Entscheidungen getroffen. Das hat mich schon ein bisschen mehr geärgert.
Entschuldigung, meinst du mit allen Bereichen auch Trainerteam?
Ja, ja, klar. Waren in allen Bereichen haben wir nicht optimale Lösungen getroffen, die wir dann versucht haben zu korrigieren. Hätten wir auch wieder hingekriegt, wenn wir noch ein 1-1 nicht quasi, ich glaube, das 2-1 kriegen. Aber es war nicht alles optimal. Und das hat mich dann schon ein bisschen mehr geärgert, als es normal ist, weil ich ganz einfach den Fans, die weiß ja, wie wichtig das Derby ist. Und da hätte ich die 3 Punkte hätte ich gern mitgenommen und hätte es irgendwo anders liegen lassen. Das hat mich schon gestört, ja.
Bleiben wir vielleicht ganz kurz beim Derby. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Austria an dem Tag emotionaler auf dieses Spiel im Spiel war. Also ich habe das Gefühl, jeder Out-Einwurf ist von der Mannschaft dort gefeiert worden, währenddessen bei uns die Körpersprache Nenad Cvetkovic, der ein Tor gegen die WSG oder jedes Tackling gegen die WSG gefeiert hat, gegen die Austria so auffallend irgendwie ruhig war für seine Verhältnisse. Ja. Was ist da schief gelaufen im Vorfeld, im Spiel? Wie würdest du das?
Wir haben also Austria hat so eine Geschichte gemacht, muss man sagen. Ich sage, wir haben das so, dass wir wirklich in die Aggressivität reinkommen werden in der ersten Halbzeit, das haben wir nicht gut umgesetzt. Also von dem, was wir zum einen Teil quasi vorgegeben haben, war nicht optimal. Wir haben dann zwar reagiert darauf, dann ist es auch besser gegangen, aber das war nicht und ja, stimmt. Also vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht waren alle irgendwie so übermotiviert, dass in dem Bereich dann gar nichts mehr so richtig gegangen ist. Also wir haben auch gesagt, dass die Emotionalität ganz klar auf Seiten von Austria war, weil das Spiel jetzt nicht optimal gelaufen ist. Wenn du dir allerdings die Statistik anschaust, dann musst du sagen, wenn du das siehst, kannst du die Partie eigentlich nicht verlieren. Und verloren haben wir es dann in Wahrheit wirklich, glaube ich, aufgrund dessen, weil die wenigen Dinge, die wir angeboten haben, die Austria ausgenutzt hat, als Kollektiv und wir an dem Tag nicht so aufgetreten sind, wie wir es eigentlich schon gezeigt haben in der Saison. Und da bin ich bei dir. Also das ist nicht optimal gelaufen, das hätten wir in der Aufarbeitung dann auch in Wahrheit so gesehen. Ja, da glaube ich, haben wir zumindest nach dem Europacup-Spiel zumindest in Salzburg die Reaktion gezeigt, wie wir die Mannschaft halt auch sehen wollen. Nicht? Mutiger, aggressiver, mit mehr Hang zum Risiko, das in irgendeiner Form da auch mit eingerechnet werden muss. Und das war dann wieder, sage ich mal, das falsche Ergebnis, aber die richtige Richtung.
Gut, dann tun wir den Themenblock Austria jetzt ein bisschen wieder ausklammern. Ich möchte ganz kurz anfangen. Du hast, glaube ich, jetzt 2 so Spielblöcke. Der erste Block war ja vor der ersten Länderspielpause, der war ja extrem erfolgreich, auch von den Punkten, von den Ergebnissen. Der zweite dann schon wesentlich negativer. Also da war nur ein Sieg gegen die WSG, ansonsten Unentschieden bzw. Niederlagen. Wie erklärst du dir diesen eklatanten Unterschied zwischen dem ersten Block, der extrem intensiv war, da waren ja 12 Spiele, im zweiten Block waren ja nur unter Anführungszeichen 6 Spiele. Mhm. Wie erklärst du diesen doch eklatanten, zumindest ergebnismäßigen Unterschied?
Ja, also ich glaube, dass da oder dort auch die Spiele, die wir im ersten Block gehabt haben, das glaube ich auch immer wieder erwähnt, wahnsinnig viel Arbeit und wahnsinnig viel Aufwand und auch wahnsinnig viel Leidenschaft dabei war, dass wir diese Spiele gewinnen, bis hin zu den Europacup-Spielen, wo wir gegen die Schotten 2-2 gespielt haben und zurück waren. Und wenn du vorhin ansprichst, dass du sagst, irgendwie, das hat da im Derby gefehlt, das ist genau das, was wir in Schottland gezeigt haben, dass wir Steherqualitäten haben und vielleicht geht es dann auch manchmal da um Nuancen vom Gefühl her, dass wir abgefeiert worden sind, wo ich jetzt auch nicht sage, gegenarbeiten will, aber ich weiß, dass es eine sehr junge Mannschaft ist, eine Mannschaft, wo wir kaum Spieler dabei haben, die große Erfolge mit Mannschaften gehabt haben. Und da muss halt aufpassen, dass es nicht gefühlt eine Selbstverständlichkeit wird und dann vielleicht ein bisschen weniger vom Aufwand oder von dem, dass man denken könnte, das geht eh leichter. Und leicht wird bei uns die ganze Saison nichts geben, wenn
wir alles abrufen. War das so gegen GRK und Oberwart zum Beispiel, wo man das Gefühl hat, das sind Gegner, die eigentlich schwächer sind als
ja, wir haben die Lösung mit Boy. Das ist sicher extrem ausbaufähig, das muss man ganz einfach sagen. Also wir haben erste Halbzeit gegen Hartberg uns da ein bisschen schwer da und zweite Halbzeit haben wir dann die Maßnahmen ergriffen, dass wir dann eben die Situationen gehabt haben. Das Tor ist dann zwar über Standard gekommen, aber da hätten wir schon etliche Tore aus dem Spiel heraus schießen können. Und das ist dann gegen Oberwart dann ist dann so gewesen, dass die kreativen Lösungen im letzten Drittel, wie man so schön sagt, die haben zu wünschen übrig gelassen. Gegen ein GRK war es eine ähnliche Geschichte. Es ist vielleicht alles das, was so in der ersten Phase vielleicht da oder dort auf unserer Seite gefallen ist, dann ein bisschen gegen uns gekommen. Ich sage, fragwürdige Elfmeterentscheidung gegen ein GRK. Auch schon quasi liegen lassen mit einem Elfmeter gegen Altach. Als ein Elfmeter liegen lassen gegen Salzburg. Dann würden die punktemäßig schon ein bisschen anders ausschauen wieder. Dann würden wir vielleicht alles wieder viel, viel positiver sehen. Und wenn ich sage, das sind dann Situationen, die mit dem Spiel eigentlich nichts zu tun haben. Der gibt einen Elfmeter zum Schluss. Wir schießen den Elfmeter gegen Altach eine. Da haben wir dann jetzt nicht viel besser oder viel schlechter gespielt. Die Punkte sind anders da und die Bewertung wäre wieder andere. Und unsere Aufgabe ist ja immer, das zu bewerten, was wir sehen. Das heißt, das war alles nicht vorher top, top, top. So wie wir immer gesagt, wir haben viel zum Tun. Und jetzt dann hört es sich natürlich logischer aus, wenn ich sage, wir haben viel zum Tun, weil die Ergebnisse halt auch nicht so waren. Also die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ich glaube, dort, wo wir aufgestellt sind, dort, wo wir jetzt drinnen sind, in dem Bulk, die vorhin mit sein können, dort wollen wir uns sehen. Und da werden wir auch dabei sein.
Du hast selber gesagt, du hast diese drei Niederlagen jetzt aufgearbeitet, in deinem Urlaub sogar. Mhm. Wie habt ihr das da versammelt war jetzt die Mannschaft aufgearbeitet. Was macht sowas in einer Länderspielpause? Man sagt oft, es ist wichtig, mit einem Erfolgserlebnis in Länderspielpause gegen Graz, das ist wichtig. Jetzt hat man drei Spiele verloren, zwei davon, also sage ich mal, fast verdient, würde ich fast sagen. Ja. Ja, kann man sagen, oder vielleicht. Ja, oder,
ja es ist.
Also, beziehungsweise gegen Salzburg wäre wahrscheinlich mindestens ein Unentschieden natürlich verdient gewesen. Wie geht man dann jetzt in so eine Länderspielpause? Also wie entlässt man die Spieler dann in die Pause?
Ja, mit den Informationen, die sie brauchen. Nicht? Die Sachen, die halt soweit okay waren, aber auch die Dinge, an denen wir ganz klar zu arbeiten haben. Und das ist die Intensität, an der wir arbeiten müssen, dass wir in der Lage sind, auf hohem Niveau über 90 Minuten wirklich Stoff geben zu können, dann sieht man auch, dass wir quasi Spiele auch in Schottland auswärts drehen können, wo es nicht so leicht ist. Und quasi mit der Analyse dann reinzugehen, dass das Salzburg-Spiel von dem, was wir uns vorgenommen haben, okay war, von der Auswertung, Chancenauswertung, von dem haben wir natürlich viel liegen lassen. Aber das haben wir auch gegen Austria liegen lassen. Also wir können viel herumdiskutieren, wie Spiele gelaufen werden. Ich will jetzt auch nicht schön reden, aber wir haben schon unsere Möglichkeiten gehabt, dass wir in Führung gingen. Dann nutzt das nicht aus. Vielleicht war drei Wochen vorher, haben wir genau sowas ausgenutzt. Dann gefühlt, wie es der Klassiker ist, dann ist es ein bisschen leichter. Wäre wahrscheinlich im Derby auch so gewesen. Also es ist nicht alles für uns gelaufen. Das heißt, wir sind schon in dem Bereich drinnen, dass wir auch klar analysiert haben, in der Phase, wo wir gewonnen haben, haben wir genauso Fehler gesehen, die wir aufarbeiten mussten. Und die sehen wir jetzt da. Jetzt ist es halt vielleicht logischer für jeden, dass da viel aufgearbeitet werden, aber der Prozess ist im Wald immer der gleiche. Nicht? Also an unseren Tugenden quasi das aufzuarbeiten, was wir sehen wollen. Was ich glaube, was auch die Rapid-Fans sehen wollen, ist dieses bedingungslose Arbeiten für den Erfolg von einer Fußballmannschaft und der Rapid-Mannschaft. Und das ist das, was wir als Basis auch sehen.
Ist das jetzt auch das, an dem ihr jetzt in der Pause jetzt intensiv gearbeitet habt?
Ja, welche Schwerpunkte? Ja, genau. Es war natürlich ein Mix von dem, dass wir im athletischen Bereich in dem Bereich gearbeitet haben und dann trotzdem waren ein paar Tage frei, auch für die Jungs, um die Köpfe frei zu kriegen. Sie haben jetzt wahnsinnig viele Spiele gehabt in kurzer Zeit. Das ist jetzt dann auf der einen Seite natürlich eine körperliche Thematik, aber eher ist es sogar das Rauffahren und wieder entspannen, rauffahren und wieder entspannen. Das ist schon ein psychischer Faktor, deswegen haben wir ihn da freigeben. Und in dieser Woche geht es natürlich um genau um diese Dinge, um die um die Intensität reinzukriegen, das mutige Verteidigen, das kreative Lösungen finden, trotzdem quasi, wo wir Wert darauf legen, dass im Strafraum anständig verteidigt wird, nichts vorlässig, nichts halbherzig ist. Und ihnen auch klar zu machen, dass Fehler immer wieder passieren, dass es in Fußballspielen halt hauptsächlich auch darum geht, welche Mannschaft ist sag ich mal, besser aufgestellt, um diese Fehler wieder zu korrigieren, nicht? Weil fehlerfreie Fußballspiele gibt es halt nicht.
Ja, Fußball ist ein Fehlersport, genau. In der Regel. Jetzt spät am Sonntag, um das kurz die Länderspielpause auch irgendwie abzuhaken, LASK und Didi als Trainer, wie verändert sich da die Vorbereitung, weil ein neuer Trainer doch immer wieder dann vielleicht nicht gleich alles umstellen wird, aber
ja, genau. Also ich glaub,
erschwert es das oder kennt man den Didi oder kennt man das,
ja,
den
also,
LASK eh so gut? Und
ja, wir wissen viel vom LASK, was der Didi sicher reinbringen wird. Ich glaube, da mache ich auch kein Hehl draus. Ich schätze ihn extrem als Mensch und ich schätze ihn mindestens genauso als Trainer. Ich finde es echt ein Fuchs. Also es wird eine hochmotivierte Mannschaft kommen, wobei von der Tabellensituation war das sowieso zu erwarten gewesen. Die werden auch mit dem 0-3 gegen Hartberg auf 3-3 selber so ein bisschen ein Vertrauen haben, dass sie sehen, was man in ein paar Minuten doch reparieren kann. Dann kommt der Didi noch dazu. Also ich würde jetzt mal sagen, einfach ist die Aufgabe nicht geworden. Aber es ist natürlich cool, ich spiele immer wieder gern gegen Didi.
Als Gegenspieler nicht so, ne?
Nein, als Gegenspieler habe ich nicht gebraucht, muss ich ehrlich sagen. Als Mitspieler war er mir lieber. Ja. Aber es ist jedes Spiel gegen Didi ist ganz einfach ein Erlebnis.
Um jetzt wieder eine Schublade zu verwenden, viele Medienvertreter oder sagen, dass du so eine Art Menschenfänger bist. Ja. Was immer macht, darunter verstehen
genau,
kann.
Genau, richtig.
Jetzt aber ernst gemeinte Frage, es ist Rapid einen sehr, sehr großen Kader, ja, sehr, sehr unterschiedliche Spielertypen und Spieler, die in den letzten Jahren eigentlich zum Stamm der Mannschaft gezählt haben, sind momentan oder haben vielleicht nicht so viel Spielzeit, wie sie es gewohnt sind. Ich sage jetzt einmal Lukas Grigic, ein Louis Schaub, ein Jonas Auer oder auch Asu, Spieler, die wahrscheinlich in 10 von 12 anderen Mannschaften Stammspieler wären, spielt bei uns momentan wenig oder weniger Rolle, teilweise auf der Bank, teilweise kommen sie später, teilweise sind sie auch gar nicht im Kader. Wie moderierst du sowas? Weil ich meine, jeder Spieler will spielen, ist klar, und wahrscheinlich kann man mit einem Spieler dann 20 Mal schön und lieb reden, trotzdem wird er irgendwie angefressen. Wie moderierst du das?
Ja, also zum einen muss ich mir sagen,
oder Matthias Seidel hat es ja auch nicht ganz einfach.
Ja, ne? Ja, aber also zum einen muss ich mir sagen, das ist, wenn man das, also wenn es immer wieder wiederholt wird etwas, was nicht so ganz stimmt, auch nicht richtiger. Ne? Also der Kader war voriges Jahr im Sommer weit größer, als er heuer ist, muss man ganz einfach sagen.
Jetzt von der Quantität her?
Ja, von der Quantität her. Ja. Spieler haben sich Gott sei Dank offensichtlich weiterentwickelt. Der Kader ist nicht so groß. Also wir haben keine 5 Spieler auf der Tribüne oder sonst irgendwas. Wir haben oft 1 oder 2, wo wir entscheiden müssen. Das ist dann halt etwas, wo wir dann halt auch entscheiden müssen, wie ist es taktisch, was den Kader betrifft. Beim Grigic ist es auch relativ einfach zu erklären, der war April, Mai raus, verletzungstechnisch in der Vorbereitung hat er gefehlt, in der Länderspielpause in der ersten oder Wochen Magen-Darm gehabt und für sein Spiel braucht der Grigic ganz einfach die Physis. Also das weiß er. Deswegen ist da relativ einfach zu erklären, der würde auch lieber gerne mehr spielen, aber der weiß er, wenn es irgendwie geht und wenn man braucht, dann schmeißt man rein, aber ist halt auch nicht in dem körperlichen Zustand, dass ich sage, der geht über 90 Minuten in dem Bereich. Louis Schaub hat wochenlang Probleme mit der Achillessehne gehabt, war in der Vorbereitung super drauf. Und dann mit Beginn der Meisterschaftsphase hat er halt wirklich Probleme gehabt, die ihn behindert haben. Das ist so, er hat sich da immer drüber geschummelt. Und ich sage mal, die Konkurrenzsituation, nicht die Menge ist an Spielern ist größer geworden, sondern wir haben vielleicht einen ausgewogeneren Kader, wir können mehr Spieler tauschen auf einem ähnlichen Niveau oder unterschiedliche Qualität oder unterschiedliche Reize. Das mag sein, dass es ist, aber das ist, finde ich, in der Natur der Entwicklung, dass es okay ist. Marty Seidel sehe ich jetzt wieder auf einem ganz guten Weg. Ich habe das Gefühl, dass er in den letzten Wochen wieder leichtfüßiger geworden ist, dass man ein bisschen mehr von der Bewegung her so gesehen hat, wie man schon, ich sage mal, vor einem halben Dreiviertel oder vor einem Jahr gesehen hat. Und ich bin soweit relativ klar mit den Jungs. Weiß nicht, wenn Menschenfänger das ist, dass man niemandem was verspricht, weil man es nicht versprechen kann, was passieren wird, sondern ihnen die Unterstützung gibt, wenn er was braucht, dass man da ist, ihm erklärt, was man glaubt, was man von ihm sehen möchte, dass er zu Einsatzzeiten kommt, dann ist das von mir aus das so wahnsinnig viel Auffangen, kann ich nicht damit.
Das Einzige, was, das, du kommunizierst schon gerne.
Ja, das Einzige, was mir wichtig ist, ja klar, das ist warum ich gern Trainer bin, weil ich gern mit Menschen arbeite. Nicht? Und ich versuche da unangenehme Informationen weiterzugeben. Das ist nie lustig, einen Kader bekannt zu geben, wo einer oder zwei rausfallen. Und es ist zwar, ja, es ist auch nicht lustig, eine erste Elf aufzustellen, wo manche nicht spielen, aber noch immer ist es für mich schlimmer, jemand zu sagen, er ist nicht im Kader dabei. Und noch dazu, wenn der eine oder andere, jetzt hat es in Joni auch oft auch erwischt, weil es dann halt quasi eine taktische Variante ist, wo man sagen, wir haben in Furgedemi für die Außenverteidigerposition rechts und links, und Joni ist halt nur links, und der trainiert richtig gut. Also ich kann dem nicht einmal sagen, wenn deine Trainingsleistung einpasst, dann was dabei ist. Und es ist halt dann halt so. Aber der Verein hat halt Ambitionen, sich weiterzuentwickeln. Und die Spieler haben sich auch zum Teil vielleicht weiterentwickelt.
Wie stehst du zum Thema Rotation? Es gibt ja immer wieder, gerade in Cup-Spielen, dann, wir haben es letztes Jahr leider den Strickfinger erlebt, oder vor allem auch in anderen Ländern, wo im Cup oft 7-8 Spielern gewechselt werden. Viele englische Clubs nutzen die Konferenz der Europa League zum Beispiel eher dazu, um jüngeren Spielern Spielzeit zu geben. Ich habe das Gefühl, du bist jetzt nicht so der ganz große Freund der Rotation. Ja. Du hast deine Elf irgendwie gefunden, im Großen und Ganzen, und dann kommen halt ein paar Spieler immer dazu.
Ja, ich habe den.
Das heißt, du gibst aber niemandem Spielzeit, nur um ihm Spielzeit zu geben.
Nein, so. ich finde, man muss die Spielzeit verdienen. Und da gehört dazu, dass auf der einen Seite die Jungs, die spielen, vielleicht nicht optimal abliefern, und da muss bereit sein. Oder du drängst dich halt in den Minuten und übers Training so quasi auf, dass man die halt auch nicht übersehen kann. Also ich glaube, dass es möglich ist, Donnerstag, Sonntag auf körperlichem Niveau Spiele abliefern zu können. Und es gibt verschiedene Zugänge, da gibt es kein richtig und kein falsch. Und es wird vielleicht bei mir auch mal so sein, dass man sagt, okay, die Jungs wirken wirklich total erledigt, wir müssen 6 oder 7 nicht tauschen. Dann ist es auch nicht das Thema, aber grundsätzlich versuche ich schon eine Formation zu haben und was Abgestimmtes zu haben, was quasi, wo sie die wohlfühlen, wo sie es auch gewohnt sind, in den letzten Wochen dann auch so gespielt zu haben. Aber die Jungs müssen es halt bestätigen, und umso besser wir performen, umso schwieriger wird es natürlich auch für Jungs in die Startformation halt reinzukommen. Ich meine, wir haben, glaube, es gibt genauso Gegenbeispiele, wo man sagt, die haben nahezu immer mit derselben Mannschaft gespielt. Nicht? Liverpool hat ewig lang gespielt. Bei Bayern München ist es so, dass auch 90% immer spielen. Das heißt, es ist möglich auf der körperlichen Ebene. Und nur, dass ich durchtausche, weil man halt sagt, man muss durchtauschen, das ist so nicht meins.
Besteht aber nicht ein bisschen die Gefahr, dass dann die Spieler dann, wenn sie dann doch ran müssen, Anführungszeichen, vielleicht wegen Sperren, wegen Verletzungen, dann vielleicht zu wenig im Rhythmus, zu wenig Spielpraxis
haben? Ja, man kann auch 10 einschicken und schaut kein Strickfinger aus. Also du kannst es tragen, wie du willst, und darum sage ich, es gibt auch kein
Risiko. Risiko ist immer dabei.
Genau, es gibt auch kein richtig und kein falsch. Umso größer der Kader ist, umso mehr Diskussionen hast du nicht. Und wenn du gewinnst, wird schwierig, und es verlierst, sind die draußen sitzen, die ersten Gewinner in der Diskussion, weil es natürlich auch alle Qualität haben und auch spielen könnten. Ich glaube aber irgendwo, dass wir in einem Bereich zumindest unterwegs sind, wo wir doch während des Spiels relativ viel tauschen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich da nur zweimal tausche. Also ich glaube, wir haben in sehr, sehr vielen Spielen zumindest alle Wechseloptionen wahrgenommen, weil wir den Jungs auch vertrauen. Nicht? Also so ist es ja dann nicht, und wie gesagt, bestätigen muss ja jeder selber.
Aber Unruhe oder irgendwas ist diesbezüglich?
Hätte so noch
auch nicht.
Hätte so noch. Ja, also nein, das ist die nicht spielen oder
sind immer unzufrieden.
Ja, die fallen da jetzt dann zwingend am Montag dann nicht um ein Hals. Mhm. Also, aber das hast du nirgends. Also deswegen ist das auch okay, aber ein Thema haben wir da deswegen nicht.
Wie schaut es aus, apropos Gruppenbildung oder Unruhe, unter Anführungszeichen, wie schaut es aus mit dieser französisch sprechenden Gruppe? Gibt es da irgendwelche Probleme sprachlicher Natur, Integration in der Mannschaft? Oder
ja,
weil man sieht sie immer, wenn sie sich aufwärmen, sind sie immer zusammen.
Genau.
Ja. Ist das so eine Gruppenbildung, die für dich okay ist, oder versuchst du die auch mehr zu integrieren?
Wir versuchen es zu integrieren, so gut es geht.
Also die Gruppe, ohne jetzt Zwang auszuüben.
Nein, genau. Also die Gruppe selbst ist nicht negativ, das muss man sagen. Das sind alles sehr positive Charaktere, aber es ist ja auch klar, dass sie die vor allem im privaten Bereich dann eher zusammenknotzen und in ihrer Sprache sie auch unterhalten. Also ich glaube, das würden wahrscheinlich 5 Österreicher in China auch machen, dass sie sich zusammenfinden. Und dann ist die Frage, wie geht es mit dem Rest der Gruppe um? Und das ist sehr kollegial. In der Ansprache ist es ja so, dass wir versuchen, über Kommunikationsmittel Teile der Besprechungen in Deutsch zu halten, das übersetzt wird in ihre ureigenste Sprache. Ansonsten ist in dem Bereich, was Coaching betrifft, halt auch Englisch.
Also ist mir jetzt beim Training aufgefallen, dass sehr viele Kommandos in Englisch
gekommen sind. Genau, also das, was dann am Platz ist, ist in Englisch, das, oder in einer Mischform oder so, mal in Deutsch und in Englisch. Die Jungs sind auch unsere Jungs, für die ist es nicht ungewohnt, quasi in Englisch Anweisungen zu bekommen. Und klar, also wir brauchen jetzt nicht drüber reden. Ich glaube, jeden Trainer war lieber, alle würden dieselbe Sprache sprechen, weil es jetzt dann gar nicht ums Coaching geht, sondern weil es quasi auch um die Vernetzung im privaten Bereich geht.
Um jetzt meine Integration
in der Gruppe. Genau, ja, das war früher. Wenn man irgendwann,
aber das ist halt der globalisierte
Fußball wahrscheinlich. Also du kannst nicht alles haben, du kannst nicht sagen, du willst global denkend sein und offen sein für alles, und auf der anderen Seite ist alles gern, so wie es früher war, das funktioniert halt nicht.
Das heißt, und es sind ja auch dann jetzt 3 Spieler relativ knapp erst vor Transferschluss gekommen, Gulliksen, Tilly und Nzie. Wie geht es mit denen? Da schien es am Anfang doch ein bisschen, fast verständlich, noch, da hat nicht alles ganz so funktioniert, wie es körperlich, glaube ich, war es noch ein bisschen ein Problem, und man hat auch gemerkt, spielerisch, da sind schon noch einige, da passt die Abstimmung einfach noch nicht. Ist so eine Länderspielpause dann genau das Richtige, um die Spieler dann näher heranzubringen und deine Spielidee an die?
Ja, also das ist schon ein laufender Prozess, also du kannst auch nicht eine Länderspielpause dann sagen und jetzt dann packen wir alles rein oder sonst irgendetwas, aber in der Aufarbeitung, in der Erklärung hast du natürlich eine Chance, dass sie mit durchatmen können. Ich sage mit Nostradale, mit Antist in der ersten Phase, von mir sagen, Claudie war ja von Start weg dabei. Wenn man so will, die ersten 3 Jungs, die haben schneller gezündet, das hat besser funktioniert als sage ich, die zweite Dreierpartie. Aber man muss halt auch verstehen, dass die Jungs in ich sage mal, Marco Tilio und Martin, das sind körperlich in einem Bereich jetzt gewesen, wo sie länger nicht mit der Mannschaft zumindest Spiele gehabt haben. Daniel hat sogar weniger trainiert, Martin hat weniger Mannschaftstraining gehabt, der andere hat wenig Spielzeit gehabt. Tobi kommt aus dem Spielbetrieb, ist eine andere Geschichte, der muss ein bisschen was adaptieren von seiner Spielidee. Also das war ein bisschen schwieriger, das hat es dann vielleicht auch nicht ganz so einfach gemacht in der Phase, wo wir gut performt haben, dass die dazugekommen sind. Die anderen waren gefühlt von Anfang an, wo es um Wettkämpfe gegangen ist, schon dabei. Dann performst du gut, dann stoßen 3 Jungs dazu. Also es macht schon was. Aber es ist auch unser Job, das so zu moderieren und so in Einklang zu bringen. Aber da haben wir mehr zu tun, als es bei den Jungs zuvor war.
Du hast kurz Nostradale angesprochen, den habe ich jetzt noch nicht am Trainingsplatz gesehen. Wann
wird er noch dauern? Also ja. Es ist mit einer Muskelverletzung dann raus. Ich glaube, es war das Hartberg-Spiel. Und haben ihn rausgenommen und ist dann, als er wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, quasi mit einer Muskelverletzung ausgeschieden. Also das ist leider total bitter, weil er schon in unser Spiel was reinbringt, was 1-1-Situationen, Lösungen hat, die wir vielleicht mit Wurmbrand, mit Niki noch ein bisschen haben, aber sonst vor allem über die Außen das so nicht haben, momentan noch so drinnen. Und hat uns natürlich schon etwas für unser Spiel gebracht. Und
was schätzt du, was wurde dir gesagt, wie lange?
Ja, es ist die Ich hoffe, dass er vor der nächsten Länderspielpause schon einmal auftauchen kann, aber ich glaube, es wird schon so 2 Wochen sicher dauern. Okay. Und wir wollen halt dann halt auch wirklich kein Risiko gehen, nicht? Weil wenn dann nochmal wieder was passiert, und aus der Historie kennen wir das ja bei Rapid, es ist ja immer wieder mal passiert, dass das dann, deswegen haben wir bei Antist jetzt dann quasi die Schonung auch in Anspruch genommen, wo wir gesagt haben, der hat leichte Anzeichen von Überbelastung, dann nimmt man raus, dann kommt die Länderspielpause und der wird jetzt wieder dabei sein.
Apropos, ist diese Verletzung von Dahl oder auch die kurzfristige Ausfallung an Antist, sind das so Zeichen, dass diese Spieler diese Intensität an Spielen, Training noch nicht so in ihren jungen Jahren noch nicht so gewohnt war, bei den vorigen Vereinen? Wie viele Spiele ist ja das schon, diese Sonntag, Donnerstag oder Mittwoch, wenn es Cup ist, ja, viele sind das ja nicht gewohnt. Ne? Der Mbui hat ja St. Pölten einmal in der Woche gespielt und genau. Das nur 30 Mal, plus halt ein paar Cup-Spiele. Also jetzt hat man ja alleine schon bis zum zweiten Block an 18 Spiele. Ne?
Genau.
Also ich glaube, ist das eine Folge von...
Ich versuche das ja immer, da bin ich wirklich rational und nüchtern. Natürlich ist das für die alle ein Unterschied. Ne? Also Nossertal hat überhaupt weniger Spielzeit gehabt in der letzten Saison oder in den letzten 2 Saisonen. Und dann die Intensität und die Schlagzahl, die heute halt da war, die macht schon was. Antist ist zwar zweite deutsche Liga unterwegs gewesen, auf gutem Niveau. Der hat unglaubliche Kilometer für die Mannschaft gemacht. Das war der fleißigste Spieler in den Spielen, die wir immer gehabt haben. Also das war nicht nur was Laufdistanz, sondern auch Intensität. Das hat uns gut getan in unserem Spiel, dass der dann irgendwann einmal dann rauskommt, der hat quasi die ersten Spiele gemacht, wo er Wochen im Trainingsbetrieb bei seinem Verein in Italien war und ist dann quasi gleich eingestiegen. Also deswegen sind wir auch versucht gewesen, das relativ vorsichtig anzugehen, aber die haben sehr performt und waren sehr wichtig für uns. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, dass man den Jungs schon auch Zeit geben muss, das alles so zu adaptieren. Also wir sprechen davon, dass der Kader unglaublich gut aufgestellt ist, aber es sind viele Sachen, die da bei Rapid neu sind für sie. Trotzdem, sage ich, für die meisten ist der Transfer zu Rapid die größte Geschichte in ihrem Leben jetzt einmal, mit dem Stellenwert des Clubs, dass wir international unterwegs sind, und die müssen auch erst einmal fertig werden damit, also körperlich, psychisch, das sind schon ein paar Herausforderungen für die Jungs, und die sind jetzt auch nicht in einem Alter oder in einem Bereich unterwegs, wo sie das alles schon erlebt haben. Das macht schon was mit den Buben. Und das wiederum ist mein Job, auf das zu schauen, dass sie trotzdem in der Spur bleiben. Also das ist schon eine Challenge und das ist spannend und interessant. Und
das mache ich. Ist das etwas, was wir Fans, die nur zuschauen, einfach nicht sehen? Wir sehen nur die Leistung am Spielfeld und das oft, was dahinter steckt, dieser Background. Ja, ist es manchmal findest du das ungerecht? Auch von den Medien, wo dann vielleicht Spieler kritisiert werden,
ja, und du weißt, also ich bin,
wo du den Hintergrund ja besser kennst.
Also, dass man am Ende, wie soll ich sagen, den Trainer oder von mir sagen den Sportdirektor an der Performance und an dem Ergebnis misst, das ist vollkommen normal. Aber für mich ist immer wichtig, wie man die Jungs bewertet. Und da bin ich schon mal mit dabei, wo ich mir dann denke, okay, sie haben auch das Wissen nicht, deswegen können sie das nicht so einschätzen, deswegen ist vielleicht für mich in der Wahrnehmung ungerecht, aber in Wahrheit ist es auch nicht ungerecht, weil die Informationen auch so nicht haben. Nicht? Wie die Situation bei dem Spieler A, B, C,
D. Zum Beispiel, wenn wir gesagt haben, Grigic, Schaub, genau, das wissen genau. Viele nicht,
ja, dass aber, lange Verletzungen. Aber ich denke
mal, auch diese, wie du gesagt hast, die Belastung, Umstellung, genau. Intensität, das,
ja,
das stellen sich.
Also ich
versuche. Viele sagen immer, das sind Profis, die müssen ja 3 Spiele in der Woche aushalten.
Ja,
verdienen auch viel Geld und so weiter.
Was sage ich, wenn sie fit sind, halten sie das eh aus. Deswegen rotieren wir ja mit manchen weniger, wo wir sicher sind, dass die das aushalten. Also der Romeo kann Tag und Nacht laufen. Der ist jetzt in einem Fitnessbereich, das war er vor einem halben Jahr nicht. Der ist jetzt so aufgebaut worden, dass der laufen kann. So, da brauche ich nicht nachdenken, der kann immer laufen. Andere sind noch nicht so weit. Jetzt könnte ich halt dann auch so Erklärungen abgeben, das wirkt aber dann so wie, ich will jetzt nicht sagen Entschuldigungen oder Erklärungen, warum der oder der. Ich weiß nicht, ob ich das für mich jetzt dann selber brauche, und die Spieler wissen, wie wir denken, die Spieler wissen, wie die Situation ist, ich sage mal, unsere Keimzelle, die ist uns wichtig, und ich muss auch nicht alles nach außen tragen, und deswegen ist das auch nicht an den Einschätzungen dann vielleicht nicht so klar, aber habe ein Verständnis dafür, dass das hundertprozentige Wissen auch bei allen draußen nicht ankommen kann.
Muss man die Spieler manchmal ein bisschen schützen, weil die leben ja auch in einem Internet und die leben ja alle in dieser Blase, wo sie ja alles sofort mitbekommen, die Reaktionen, muss man die Spieler, wie du es vorher gesagt hast, wir haben uns im ersten Block schon am Rodersplatz gesehen, jetzt ist wieder alles schlecht. Genau. Wie muss man mit den Spielern dann umgehen? Die kriegen ja das, die Euphorie, die kriegen ja das mit, ja, die Fans und super und drei Spiele später ist alles scheiße, auf gut Deutsch.
Ja, also wir blockieren ja nichts, wenn was an Begeisterung da ist, das ist ja klar. Und wir haben auch in der Zeit dann auch immer darüber gesprochen, dass das cool ist und das ist auch jetzt auch noch cool, das hat mit dem nichts zu tun. Wir reden jetzt dann wieder von einem Spiel gegen einen LASK, wo die Hütten wahrscheinlich voll ist. Also das ist ja was Außergewöhnliches, aber das ist ja das, was ich meine. Manche müssen mit der Situation erst fertig werden. Nicht? Also das ist schon neu für manche. Nicht? Und die müssen wir begleiten. Und das ist dann wiederum unser Job, das quasi auf eine Normalität zu bringen, dass wir sagen, das war richtig gut von den Ergebnissen, aber das und das müssen wir entwickeln, weil wenn wir glauben, das reicht schon, das wird nicht immer reichen. Und manche Sachen, was jetzt dann als extrem schlecht bewertet werden, müssen wir ihnen aufzeigen, warum es nicht so funktioniert hat. Und vielleicht sind da auch Sachen dabei, die wir eh immer eingefordert haben, die nicht hundertprozentig umgesetzt wurden. Und vielleicht war die eine oder andere Fehleinschätzung von uns dabei. Und das ist etwas, was wir halt entwickeln müssen.
Sind manchmal Niederlagen auch wichtig und nicht sagen gut, falsch zu verstehen, aber für die Entwicklung einfach wichtig, dass man eben sieht, okay, wenn es nicht anzahlst auf gut Deutsch, dann kriegst du halt von dem die Hütte voll.
Also es ist trotzdem entbehrlich, ja, man braucht es nicht.
Ja,
aber es gehört, ich glaube, es gehört zum Lernprozess halt auch dazu. Und der Lernprozess geht dann nur in die richtige Richtung, wenn du da die richtigen Schlüsse daraus ziehst und dann Veränderungen vornimmst. Nicht? Und ich glaube, manche Sachen, da hat man nicht die richtigen Schlüsse daraus gezogen in verschiedenen Bereichen, sonst wären wir ja irgendwann einmal in den letzten Jahren zumindest in Schlagdistanz gewesen zu ganz vorn dabei. Nicht? Und wir hoffen halt, dass wir das jetzt dann besser aufarbeiten, richtiger aufarbeiten, dass das richtig angenommen wird, dass du halt einmal von Top 3 reden kannst. Nicht? Das ist nicht passiert. Nicht? Und deswegen, Niederlagen, ja, musst aushalten können. Ich glaube, das ist wichtig. Und die richtigen Schlüsse daraus ziehen.
Ich habe einige Interviews von dir gehört und gelesen und ein Wort, das du sehr oft gerne verwendest, ist Struktur. Was heißt das? Oder was meinst du mit Struktur vom Spiel in der Mannschaft? Weil jede Mannschaft braucht eine Mannschaft eine Hierarchie, braucht eine Mannschaft so Leader-Typen, wie ein Zvetkovic, wie früher der Burgi halt war. Jetzt vielleicht so von außen hin denkt man sich Zvetkovic, Horn, den Spieler, den du ja noch gut kennst. Das sind so Typen, die vielleicht eine Mannschaft mitreißen können? Oder was verstehst du unter Struktur in der
Struktur
Mannschaft?
Struktur, was eine Spielidee betrifft. Struktur ist etwas, wo man auf Situationen reagieren kann. Wenn eine Struktur funktioniert, dann weiß man, wie man auf verschiedene Entwicklungen in einem Spiel reagieren kann. Das ist etwas, was Fußball-Know-how dann halt ist. Das gehört zu einer Struktur dazu. Struktur in einer Mannschaft hat auch das, was du jetzt gesagt hast, dass es unterschiedliche Entwicklungsstufen von Spielern halt gibt. Wir haben eine Situation gehabt, also, da war ich ja noch außen vor, aber so das Frühjahr war irgendwie, das gehört zu einer Struktur und zu der Entwicklung der Struktur dazu. Also im Frühjahr war es so, dass man das Gefühl gehabt hat, Rapid kann nicht Fußball spielen ohne Burgi. Ja, dann sind wir in die Saison reingestartet, da war Burgi leider nicht mehr da. Da hat kein Mensch dann gesagt, dass der Burgi fehlt. Wenn die Ergebnisse nicht da sind, schreit man wieder danach. Das heißt, das ist etwas. Und
die Gewinner, Niederlagen sind immer die nicht spielen.
Genau, darum sage ich ja
nicht. Also, neu,
genau, und umso besser dieses alles ausgewogen ist und jeder weiß, was zu tun ist in verschiedenen Situationen, am Spielfeld, während dem Spiel, wenn sich was verändert. Das ist, kann auch sein, dass der im anderen Häuschen ein Trainer drinnen sitzt, der sich Ideen
was überlegt
und der dann was anderes auspackt. Da musst du darauf reagieren, aber umso gewachsener und umso klarer die Struktur in einer Mannschaft ist, umso eher kannst du es selber entscheiden und da brauchst du dann die Jungs, die das mittragen. Und da ist dann sicher einer davon, der das kann, aber es ist auch der Matti Seidl einer, Das muss man ganz einfach sagen. Und den werden wir auch dort wieder hinkriegen, wo er einmal war. Da bin ich ganz davon überzeugt, weil das ist jemand, der immer für den Verein da ist, immer für die Mannschaft da ist, immer für die Spieler da ist, für einzelne Spieler, die zum Einsatz kommen, selbst auf Positionen, wo sie in Konkurrenz mit einem stehen, gibt die Anweisungen und sagt, so und so ist es zu machen, das ist unsere Idee. Also den schätze ich extrem und der hat es auch verdient, dass man sich hundertprozentig mit ihm auseinandersetzt. Also den werden wir zum Beispiel auch, der wird auch nochmal wieder, der wichtige Faktor, der er ja schon war, wird der wieder werden.
Der Horn ist ja auch ein Spieler, den du gut kennst. Ist das auch so ein, der war ja schon vor dir da, unabhängig davon. Ist das so genauso ein Spieler, der einfach wichtig ist, wie so ein richtiger Profi, ein sehr ausgefuchster Profi, der also einmal einen Foul zieht, wenn es sein muss, den Gegner manchmal vielleicht auch kretzen, wie man auf Wienerisch sagt. Ist das genauso ein Spieler, der einfach für so eine relativ junge Mannschaft wichtig ist?
Der hat viel erlebt. Ne? Also der hat Deutsche Bundesliga gespielt auf verschiedenen Levels. Der hat sich durchbeißen müssen. Der ist nach Köln gekommen als einer, der sehr, sehr teuer war. Hat sich da durchbissen und in den USA Erfahrung gesammelt. Also ist jetzt so vom Erscheinungsbild jemand, wo man meinen könnte, das ist so ein richtiger, einer, der richtig vorangeht. Aber er ist jetzt auch nicht so der emotionale Leader. Er ist jemand, der quasi im Spiel Situationen erkennt, weil er viele Sachen erlebt hat schon. Kann das Spiel sehr, sehr gut lesen. Ist ähnlich, jetzt sage ich auch von der Herangehensweise, so wie der Krikic, jemand, der viel weiß über Fußball, viel gesehen hat, viele verschiedene Ideen hat und sofort weiß, wie man auf was reagieren müsste. Deswegen sind diese Spieler heute extrem wichtig und da ist der Hörnchen, wie ich ihn immer nenne, ist schon einer, der da was einbringt. Abgesehen davon ist er ein extrem netter
Zeitgenosse. Wie gehst du, das Trainerteam oder die Mannschaft, um mit so Spielen, jetzt so wie mit Niklas Hedl beim Auswärtsspiel gegen
Posen,
ja? Ist das Thema erledigt? Wird das, oder ist der Niki ein Typ, der das relativ schnell mit dem Trainer, mit seinem Trainerteam drin analysiert und dann sagt, weiter geht's? Oder?
Ja, es muss ja weitergehen, 3 Tage später muss er wieder in der Mitte drinstehen.
Aber es macht ja was im Kopf,
ja,
Selbstvertrauen,
ja, Sicherheit. Ja, du schaust ja dann drauf, wie sind die nächsten Tage im Training, wie ist der Aufarbeitungsprozess. Es ist halt der Tormann eine der wichtigsten Positionen, dass du erfolgreich bist, aber es ist auch natürlich eine der undankbarsten Positionen, wenn du da drinnen stehst, nicht? Weil jeder macht Fehler und wenn du halt im Tor machst, dann ist es zumeist mit einem Gegentreffer belohnt halt. Deswegen sind auch die Torhüter ein ganz wichtiger Faktor. Wir verzeihen, akzeptieren ja alles, weil, wie du vorhin gesagt hast, Fußball ist ja ein Fehlersport. In den meisten Fällen siehst du kaum einmal ein Tor, wo du sagst, es war nicht zu verhindern gewesen. Nicht? Irgendwann ist es fast immer zu verhindern. Ganz, ganz wenige Tore sind nicht zu verhindern. Und in dem Fall ist für uns wichtig, dass der Hedl sich auch als Persönlichkeit immer wieder neu erfindet und weiterentwickelt, weil er muss natürlich einer dieser Leader-Typen sein. Nicht? Und auch in dem Bereich sind wir jetzt drinnen, dass wir da schauen, dass er von seiner Persönlichkeit ja wirklich alle so von hinten raus so coacht, wie wir uns das vorstellen. Und Fehler passieren ganz einfach.
Also das ist kein Thema. Also es war.
Ja, klar, ist angesprochen.
Aber jetzt, es hat keine Nachwirkungen, keine. Dass der Nick irgendwie anders ist, sehr weniger Selbstvertrauen
hat. Nein, das ist. Ja, aber wenn das
hadert
oder. Ja, hadern wir da sicher, aber wenn er quasi an sich selbst zweifeln würde, dann hätte es natürlich schon zur Folge, dass man da auf der Position dann mal überlegen würde, mit dem anderen einmal eine Möglichkeit zu geben. Aber solange das jetzt nicht der Fall ist, ist es für mich uns auch klar gewesen, dass er nach dem Spiel in Salzburg wieder drinsteht. Das wäre vollkommen ein falsches Signal gewesen, zu sagen, jetzt bist du raus. Weil das natürlich auch nicht dazu beiträgt, jemandem zu sagen, du musst Verantwortung übernehmen und was weiß ich, bei der ersten Gelegenheit, wo dann was passiert,
nicht funktioniert. Dann
ist er raus.
Also er hat ja auch einige Spiele gehabt, ich erinnere nur eben dann die auswärts, den beim Stand von 2-2 einen wichtigen Boykott noch gegen Sturm, also war ja in der Saison durchaus schon wichtig. Genau. Stichwort Dandy, du hast es angesprochen, da gibt es ja diese nette Anekdote, wo du den Romeo Amaneso so was beruhigen musstest. Ja. War das Spiel, das war schon ein extrem emotionales Spiel.
Ja.
also nicht nur wegen dem Elferschießen, sondern vorher das Ganze. Wie habt ihr das als Trainer, wie habt ihr versucht, auch dass diese Emotionalität, die ja wichtig ist, aber man darf es ja nicht übertreiben, wie habt ihr das versucht, oder wie ist es euch gelungen, muss man ja auch sagen, dann in die richtigen Bahnen zu lenken?
Ja, also wir haben schon noch gesehen, dass auch bei 0-2, dass da immer noch was möglich ist. Nicht? Und wir haben dann quasi auch in diese Norme, weil ein paar neue Spieler dabei waren, ein paar Spieler, die letztes Jahr quasi Ligaphase gespielt haben. Wir haben auch quasi erinnert daran, was es bedeutet, wie cool diese Geschichte war. Auf der anderen Seite auch mit einem 0-2, dass ihnen zutraut, dass sie die Spieltrainer und was es quasi für sie bedeuten würde, image-technisch, das bleibt in Erinnerung, so etwas. Und wie das Spiel dann abgelaufen ist und wie sich das dann auch entwickelt hat, weiß ja, dass man da in ein paar Jahren die Partien, die vergisst man nicht. Und das ist schon etwas, wo sie quasi mit Geschichte geschrieben haben. Und da haben wir sie noch emotional ein bisschen gepackt. Und beim Elfmeterschießen habe ich wirklich noch nie jemanden in mir stehen gehabt, der so zittert hat. Und habe ich mir halt immer erklären müssen, dass sich das schon ausgeht. Da brauchst du jetzt keine Sorgen machen. Wir haben alles hingekriegt zum Elfmeterschießen und jetzt werden wir es finalisieren. Also es war eigentlich richtig schön anzusehen, wie wichtig ihm das jetzt war und wie aufgeladen der Junge war.
War das eigentlich dein erstes Elferschießen in deiner Trainerkarriere? Oder hast du mit Köln einmal einen Cup oder
naja, Pokal, ich glaube, wie die Deutschen sagen? Ja, Pokal, wie sie sagen. Ja. Nein, ich müsste jetzt lernen. Kann ich jetzt nicht genau sagen, weiß ich nicht einmal. Okay. Weiß ich nicht. Aber sicher nicht so emotional wie die.
Aber
wie
vor war. Allem für Rapid war es das erste in der
Europacup-Historie.
Das okay. Weiß ich. Jetzt bist du Rapid, großer Club in Österreich, der größte Club in Österreich. Jetzt Vergleich Köln, Dortmund wahrscheinlich schwierig, weil das jetzt rein von den Mitgliederzuschauerzahlen noch einmal eine Liga größer ist und Kölner Stadt ja diesen Verein ja noch. Ich bin im Prinzip der einzige große Verein. In Wien ist es ja geteilt, auch die Stadt größer. Aber wie würdest du das ganze Umfeld vergleichen? Jetzt auch einmal, wir sind hier im Trainingszentrum. Wie würdest du jetzt diese ganze Infrastruktur, du kennst jetzt die deutsche Bundesliga, wie würdest du das jetzt vergleichen? Ist das jetzt schon ein Niveau, wo man sagt, da brauchen wir uns nicht verstecken?
Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Also, ja. Von der Infrastruktur ist es ein bisschen vom Niveau her ein bisschen niedriger, als es in Dortmund ist. Da gibt es ein kleines Stadion halt auch dabei und quasi auch für die Akademie etwas in dem Bereich. Aber ansonsten alles, was das da hergibt, bis zur Möglichkeit hier wirklich Top-Essen zu bekommen, dass die Jungs da in dem Bereich auch aufgefangen werden, das ist ganz hohes Niveau. Also das muss man sagen. Also weit moderner und besser. In Köln ist es halt schon ewig lang, dass es das Gelände gibt. Aber also das, da braucht sie Rapid nicht verstecken. Und das ist auch das, wo ich gesagt habe, was sich halt da so entwickelt hat. Und aufgrund dessen, was hier alles geboten wird und was es für Möglichkeiten gibt, verstehe ich auch, dass man mehr erwartet als das, was bislang quasi dann vor allem in den letzten Jahren rausgekommen ist. Also das ist hohes Niveau und das ist top aufgestellt.
Ganz kurz noch, ich weiß, ich muss schon langsam zum Ende kommen. Ist das zum Beispiel, ist das ein Zusatz, ein Asset, wo man sagt, okay, damit kann man Spieler überzeugen, zu Rapid zu kommen? Auch nicht nur jetzt die Möglichkeit, international zu spielen, sondern auch die ganze Infrastruktur, Betreuung etc.
Wenn man das herzeigt, sieht man, dass Rapid sich so entwickelt hat, dass man internationales Niveau in der Infrastruktur und in der Umsetzung auch geschaffen hat. Das ist sicher ein zusätzlicher Punkt, aber ich glaube, das Interessanteste ist natürlich diese sportliche Perspektive, die man da hat, dass das eben der größte Club in Österreich ist und dass man halt international unterwegs war, dass man das auch mitbekommen hat, und das ist sicher das größte Asset.
Okay, ganz kurz noch, du hast beim BVB Trainer, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Götze, Reus, Schürrle und auch Dembélé trainiert?
Nein, Dembélé
nicht. Dembélé war nicht da.
Aubameyang war dabei.
Aubameyang, ja. Gibt es da Spieler, mit denen du heute noch irgendwie in Kontakt bist? Oder
ich habe immer wieder noch mit Spielern Kontakt aus meiner Kölner Zeit. Ich habe auch mit vielen Trainern immer noch wieder Kontakt, mit denen ich damals gematcht habe.
Ja. Hast du als Trainer in der Vorbild gehabt oder jetzt den Trainer, der dir imponiert, so wie er auftritt, wie er spielen lässt, das Gesamtpaket?
Ja, ich finde, es sind also das, was spannend ist, ist, dass man ganz einfach sieht, dass das verschiedenste Trainer auf ganz hohem Niveau funktionieren können, ob es Mourinho ist mit seiner Arbeit, ob es Pep Guardiola ist mit seiner Arbeit, ob es Jürgen Klopp ist, der wieder ganz anders ist, oder Ancelotti, der wiederum ganz anders ist. Also es gibt nicht etwas, so muss funktionieren, sondern es muss, du musst halt irgendwo hinpassen und es muss in die Struktur, da bin ich wieder bei der Struktur, auch dann stimmig sein. Und dann kann das funktionieren, aber Ancelotti, finde ich, ist schon jemand, der Unglaubliches erreicht hat in den letzten Jahren mit seiner Art und Weise.
Ganz kurz noch, weil es aktuell ist, Jakob Schöller hat sich im U21 dem wieder verletzt. Weiß man schon, ist das irgendwas wieder ganz langfristig ist,
oder
ist das
noch nicht so klar? Mit der Schulterverletzung wird sicher wieder 6-8 Wochen raus sein.
Der Junge hat irgendwie kein Glück.
Ja, es ist wirklich schade, weil ein Spieler, der erst einmal charakterlich top ist und sportlich richtig, richtig gut ist.
Jetzt wirklich zum Schluss, wie siehst du diese ganze Teilung oberes, unteres Playoffs? Siehst du das eher kritisch oder denkst du, okay, für die Spannung ist es gut und seit heute, glaube ich, seit gestern ist klar, dass es ab nächster Saison keine Punkteteilung mehr gibt. Wie siehst du diese beiden?
Also die Punkteteilung, finde ich, ist von der Spannung her unglaublich.
Das hast du ja Spiele schon einmal erlebt, ne? Da gab es ja das untere
Abstiegs-Playoff. Ja. Ist von der Spannung her, sportlich braucht man, glaube ich, jetzt auch nicht drüber diskutieren, dass es nicht die idealste Lösung war. Ich glaube, dass es, wenn man immer davon spricht, das können wir vielleicht irgendwann mal eigene Geschichten machen, dass es für die Trainer auch wahnsinnig schwierig ist, junge Zukunftsspieler da reinzuwerfen. Da geht es damit, dass du unter die ersten 6 kommst, dann wirst du überhaupt safe, dann wird es geteilt und dann geht es darum, dass du in der Liga bleibst. Also es ist kaum Zeit für Experimente für die meisten Trainer und deswegen kommen auch relativ wenig junge Spieler, die zwar Potenzial haben, aber noch nicht so weit sind zu ihren Einsatzzeiten, die man ihnen vielleicht geben könnte, wenn es einigermaßen abgesichert bist.
Wenn es jetzt nach dir ginge, würdest du wieder eine normale Zehnerliga oder so mit?
Ich finde, die Zwölferliga ist okay. Ich finde es aber auch okay, dass diese Punkteteilung wegfällt.
Okay, gut, lieber Peter, wir müssen Schluss machen. Ich habe schon das Zeichen bekommen, dass du zum nächsten Termin kommst. Bedanke mich herzlich, dass du Zeit genommen hast.
Gerne.
Ja, und ja, wünsche dir natürlich privat natürlich alles Gute, deiner Familie, Gesundheit und natürlich uns allen entsprechend die Erfolge.
Das war schön.
Danke vielmals. Gell? Danke. So, das war nun das Gespräch mit Peter Stöger. Wie gesagt, ich hoffe, es war für euch interessant und es wurden einige Themen angesprochen, die vielleicht auch neu waren. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Wer mich vielleicht doch wieder ein bisschen unterstützen möchte, gibt es die Möglichkeit, direkt auf der Homepage 1899fm.net dies zu tun. Ja, ansonsten bedanke ich mich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Zuhören und fürs Dabeisein und wünsche wie immer eine schöne Zeit. 1899 FM